Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1992.
Letzte Woche hieß es noch Adios, amigo Willi. Diese Woche heißt es Adios, amiga Kelly. Soll nicht heißen, dass wir uns heute um bundesdeutsche Barscheleien kümmern. Auch der Anschlag auf die McDonald's-Filiale in Moskau lässt uns kalt. Hallo zum Info, Redaktion Ludwig Wenz. Die Telefonnummer im Studio ist wie immer die 31028 für geistreiche Ergänzungen, Kommentare und Fragen. Die Themen. Im März 91, vor eineinhalb Jahren also, zogen etwa 15 Leute mit Bauwägen auf ein städtisches Grundstück in Freiburg-Lehn. Zweck des Unternehmens? Die sogenannten WäglerInnen wollten dort schlicht und einfach wohnen. Und sie taten es auch. Nach zwangsläufigen Auseinandersetzungen mit der Stadt schlossen beide vor einem Jahr einen gerichtlichen Vergleich. Das Ergebnis dieses Vergleichs ist jetzt zu sehen. Mehr oder weniger sang- und klanglos löst sich diese Wagenburg noch diese Woche vollständig auf. In einem Studiogespräch mit zwei Wäglerinnen wollen wir heute das politische Nichts des letzten Jahres reflektieren und Perspektiven dieser alternativen Wohn- und Lebensform eruieren. Während seit Anfang Oktober irakische Kurden und die türkische Armee beide gegen kurdische Siedlungen und gegen die kurdische Arbeiterpartei PKK den Krieg führen, beliefert die deutsche Bundesregierung ohne Unterlass die Türkei mit Waffen. Jetzt sollen auch die Phantom aus Bremgarten in die Türkei geliefert werden. In einem längeren Beitrag soll es heute gehen um neue Belege für den Einsatz deutscher Waffen in Kurdistan, um die Kampagne gegen diese Waffenlieferungen, um die Kämpfe der PKK gegen die DPK und PUK in Südkurdistan und um die Rolle der türkischen Armee. Im dritten Beitrag gehen wir heute ein bisschen auf Reise. Unser Ziel ist Matavenero. Noch nie gehört? Matavenero ist auch nur schwer erreichbar. Es liegt irgendwo im Norden Spaniens. Das ehemals verlassene Dorf wurde vor Jahren wieder besiedelt. Wie und warum erfahren wir in einem Gespräch mit einem Bewohner. Im Anschluss daran gibt es noch Veranstaltungshinweise und zunächst eine Kurzmeldung. Anfang nächster Woche beginnt die dritte Verhandlungsrunde. Richtig, es dreht sich um Gehaltstarifverhandlungen. Und zwar zwischen der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk, APR, den Unternehmern also, und der IG Medien. Dabei will die APR erstmals ein konkretes Gehaltsangebot unterbreiten, wie das immer so heißt. Die APR will dabei unterschiedliche Gehälter für die Beschäftigten kleiner und größerer Sender durchsetzen. Für kleinere Sender soll es einen sogenannten Billigtarif geben. Das will die IG Medien ebenso wenig zulassen wie den Versuch der Unternehmer, das Berufsbild der Redakteurin und des Redakteurs im privaten Rundfunk abzuschaffen. Die APR will stattdessen Leute als sogenannte Programmmitarbeiter tarifieren und damit quasi auf einen Schlag viel Geld sparen. Ein Redakteur oder eine Redakteurin würde dann statt vielleicht DM 5000 plötzlich nur noch DM 3000 brutto einstecken. Und schon steht die IG Medien, wie zu diesen Zeiten alle anderen Arbeitnehmer in Organisationen auch, in der Defensive. Soweit diese Heftigkeit. Eine andere, ein Zitat eines APR-Unternehmers, sollten wir uns jetzt genau im Ohr zergehen lassen. Zitat: Privater Rundfunk produziert keine Programme für Zuhörer, sondern Zuhörer für die werbetreibende Wirtschaft. Zitat Ende. Ja, ja, die Regenbogenpresse, sell isch's. Ganz anders, Radio Dreieckland. macht mit, zum Beispiel im Info. Telefonnummer der Inforedaktion ist in Freiburg 0761, der Anschluss 32 32 4. 32 32 4. So hörte es sich an, als am grünen Donnerstag, den 28. März 91 um 15 Uhr etwa 15 Leute mit Bauwägen und Hab und Gut ein städtisches Grundstück in Freiburg-Lehn befuhren. Das war der Beginn der Wagenburg im Zinkland. Die sogenannten WäglerInnen wollten dort schlicht und einfach wohnen. Vertrieben worden waren sie zum Beispiel von ihrem ehemaligen Standort eines Campingplatzes. Stadt und Verwaltung hatten es nicht fertigbringen wollen, einen geeigneten Standort zu finden. Es gäbe keinen, war ihre Antwort. Der dann genommene Platz war denn auch in jeder Hinsicht derart ideal, sodass es der Stadt schwer fiel, im Folgenden eine polizeiliche Räumung politisch durchzustehen. Sie musste sich auf Gespräche mit den WäglerInnen einlassen, die zunächst Anlass zur Hoffnung für die Betroffenen gaben. Was stand gegenüber? Auf der Seite der Wagenburg der Wille, auf der Erde und nicht auf Beton zu wohnen, der generelle Wohnungsmangel und die Aussichtslosigkeit, annehmbaren und bezahlbaren Wohnraum zu finden, der Anspruch, eigene Ideale und Werte verwirklichen zu können, jenseits des Konsumzwangs und kapitalistischer Verwertungsinteressen. Ein Versuch. Und die Unterstützung der außergemeinderätlichen Opposition. Auf der anderen Seite der Stadt die Verwertung freier Flächen zur Erzielung größtmöglichen Gewinns, eine vorwiegend an größtmöglicher Wohndichte orientierte Wohnungsbaupolitik, der Wille, die Gefahr sogenannten wilden Nachahmens, Zitat Sozialamt, beziehungsweise eine, Zitat Bürgermeisteramt, Wagenburg-Agglomeration, also eine Anhäufung von Wagenburgen, auszuschließen. Und schließlich auf Seiten der Stadt das Geld und die Macht, mittels polizeilicher Gewalt schnell vollendete Tatsachen schaffen zu können. Ergebnis dieses Verhältnisses war eine Räumungsklage und ein folgender sogenannter gerichtlicher Vergleich. Zur Verhinderung einer schnellen Räumung sahen sich die WäglerInnen genötigt zu unterschreiben, dass sie bis Ende September 92 das Grundstück räumen, dass sie sämtliche Personalien angeben und sich verpflichten, die Fahrzeuge auf kein anderes städtisches Grundstück zu stellen, unabhängig davon, ob ein geeignetes Ersatzgrundstück von der Stadt zur Verfügung gestellt wird oder nicht, dass sie einer ständigen Kontrolle durch die Stadt zustimmen, dass sie die Gerichtskosten und ihre eigenen tragen und das Ganze unter Anerkennung des sogenannten Rechtsstandpunktes der Stadt, nämlich des Standpunktes, dass eine grundsätzliche Verpflichtung zur Räumung besteht. Angesichts der Tatsache, dass eine sogenannte Zuwiderhandlung eine sofortige Räumung nach sich gezogen hätte, sahen die Errungenschaften auf Seiten der Wagenburg dagegen sehr schmächtig aus. Keine Räumung bis September 92 und keine Zahlung einer eh gering gewesenen Pacht. Ein vergleichsweise ungleicher Vergleich also. Die Hoffnung, innerhalb der Einjahresfrist einen Folgestandort zusammen mit der Stadt und den politischen Kräften der Gemeinde zu finden, musste in die Hose gehen. Die Wagenburg konnte in der folgenden Zeit keinen entsprechend notwendigen Druck aufbauen. Da half auch der Appell der Grünen im Gemeinderat an ihren Oberbürgermeister nichts, als sie im Oktober 91 in diese Richtung den Antrag stellten.
dass seitens der Verwaltung sämtliche in Frage kommenden Standorte ermittelt und dem gemeinderätlichen Bauausschuss spätestens Anfang des Jahres 92 vorgestellt werden.
Die Grünen schrieben damals:
Das gesamte Verfahren muss zeitlich so abgestimmt werden, dass spätestens mit Ablauf der im Vergleich genannten Frist ein nahtloser Übergang auf den dann vorgesehenen Standort gewährleistet ist. Es muss definitiv ausgeschlossen werden, dass zu diesem Zeitpunkt wiederum kein Alternativstandort zur Verfügung steht, da eine solche Situation unweigerlich wieder zu Konflikten führen müsste.
Zu nennenswerten Konflikten kam es nicht. In einer Gemeinderatssitzung am 19. Mai 92 wurde entschieden, weder einen Alternativstandort auszuweisen, noch einen Verbleib in Lehen zu gewähren, wie erwartet. Die Stadt hat ja den Vergleich in der Tasche. Selbst die Grünen wurden von dem Schlagwort Wohnraumdichte erschlagen und stimmten vorwiegend gegen die Wagenburg. Anders erging es in der gleichen Gemeinderatssitzung der anderen Freiburger Wagenburg auf dem Rieselfeld. Für sie wird von Seiten der Stadt ein Standort gesucht und heute, Dienstag, 20. Oktober 92, im Gemeinderat diskutiert. Zur unterschiedlichen Behandlung der beiden Wagenburgen äußerte sich im Mai eine Frau der Lena Wagenburg so:
Also ich glaube, der Unterschied ist wohl auch, dass wir in Augen der Stadt, wirklich halt in Augen der Stadt, für sie noch eine viel größere Gefahr darstellen, halt Obdachlose, wie sie halt die Rieselfelder tituliert haben. Klar, die passen halt noch irgendwie in die Gesellschaft rein. Aber während wir, die wir halt nicht absolut abgefuckt wirken, wir sind da halt dann schon eine ganz andere Gefahr. Ne? Also so sieht halt die Stadt das, ja. Dass, wenn wir noch relativ normal Lebende dann anders leben wollen, dann ist das natürlich die Gefahr für die Stadt, dass wir halt echt was Attraktives darstellen könnten, dass halt noch viele andere Normalbürgers auch auf die Idee kommen könnten, so wie wir zu leben. Und da hat die Stadt anscheinend ziemliche Paranoia vor. Und was ich dann halt schon noch dabei verrückt finde, dass die Stadt uns anscheinend so fürchtet, dass sie uns sofort platt treten muss. Also dass wir anscheinend doch mehr Macht haben, als wir das eigentlich erstmal gedacht hätten. So. Die gesamte Gemeinderatssitzung kam für uns eigentlich an als eine Kriegserklärung. Eine Kriegserklärung gegen all das, was eben anders ist als das schon Bestehende. Also wir haben auch gelernt, so gleichgültig ob militante Aktionen oder Kooperationsvorschläge, egal ob Pflastersteine oder nette Worte, anders bleibt eben anders und ist damit nicht erlaubt in diesem ach so netten Sozialdemokratik-Grünstädtel Freiburg.
Die Gemeinderatssitzung war wohl das endgültige Aus und die Zukunftsaussichten wurden im Mai zum Beispiel so formuliert.
Also im Moment sind wir halt eher noch ziemlich frustriert von erstmal dieser Schlappe so, aber es bleibt einfach das, wo wir uns einfach noch unsicher sind, ob das überhaupt noch irgendeine Chance hat, so sich jetzt da ja nochmal Power zu machen für Ersatzstandort oder hierbleiben. Also wir sind da im Moment einfach noch unklar, wir wissen einfach auch noch nicht genau, was wir machen sollen. Also sehr viele Möglichkeiten haben wir da wohl nicht.
Obwohl unsere einzigste Möglichkeit ist halt, wir haben Räder unterm Wagen, wir können irgendwo hinfahren und wir werden auch irgendwo hinfahren, wenn wir hier wirklich definitiv runter müssen. Und wohin, das wird die Stadt dann sehen. So.
Wohin? Die Frage stellt sich jetzt ganz konkret, denn ab kommenden Montag ist endgültig Schluss. Im Studio sind jetzt zwei Frauen von der Lena Wagenburg. Das im Gespräch hat sich angehört, als ob morgen alle Bauwagen auf dem Rathausplatz stehen würden. Wollt ihr verraten, wo die Bauwagen sich hinbegeben werden?
Ja, ich meine, es ist halt immer noch, obwohl das so kurz vor knapp ist, ist immer noch ein ziemlich dickes Problem. Also weil es unwahrscheinlich schwierig ist, neue Plätze zu finden. Also definitiv fest ist bisher eigentlich nur ein Platz. Also bei einem anderen Platz, die stecken noch voll in Verhandlungen drin. Klar, es werden sich einige einzeln bei Bauern bemühen und andere werden halt auch wie vorher versuchen rumzuziehen und dann darauf hoffen, dass man irgendwann doch nochmal einen Platz findet. Also es gestaltet sich schon total schwierig, einen sicheren Platz zu finden, ne?
Aber der Platz wird nicht der Rathausplatz sein.
Ja, es war irgendwie lange von uns eine Idee. Es ist ein Problem mit den Zugmaschinen. Also das ist einfach, klar, wenn man sich auf einen Rathausplatz stellt, dann muss man auch fähig sein, sofort da wieder wegfahren zu können. Und das ist eigentlich bei der Anzahl von Zugmaschinen kaum möglich. Ne?
Rathausplatz wäre auch eine Art Öffentlichkeitsaktion gewissermaßen. Danach sieht es ja im Moment eher nicht aus, eher nach einem, ich habe das vorhin genannt, sang- und klanglosen Ende nach 19 Monaten Wagenburg im Zinglern in Freiburg.
Bestand jetzt nach dem Vergleich keine Möglichkeit, da aktiv zu werden, also die Zeit zu nutzen, seit Abschluss des Vergleichs bis eben jetzt, um hier dann doch noch was zu erreichen?
Das mag, es ist sehr schwierig abzuschätzen. Also es mag schon sein, dass es diese Möglichkeit gab. Bei uns war es halt dann wirklich so, dass wir alle schon ziemlich frustriert waren und auch zum Teil sehr, sehr enttäuscht waren. Also dass wir diese krasse Ablehnung von uns so nicht erwartet hatten. Also dass wir doch noch dachten, dass da mehr Spielraum wäre. Ne?
Ja, wo lagen jetzt die Probleme deiner Einschätzung nach?
Ja, also eben ein großer Punkt war halt eben diese Frustration, dass selbst die Grünen größtenteils von uns abgefallen sind. Es war auch auch diese Art, wie über uns geredet worden ist, ne? dass zum Teil die Gemeinderäte, Rätinnen da gar nicht richtig begriffen haben, wer wir waren und uns auch zum Teil Lügen vorgeworfen haben, Sachen, die wirklich nicht gestimmt haben, dann so über uns hinweg diskutiert, auch gegenseitig sich nicht richtig zugehört. Und das war schon unheimlich frustrierend. Und das war schon aus dem Grund ziemlich schwierig, so die Power nochmal aufzubringen. Ne?
Ist es eine Frage des Begreifens gewesen oder des Willens?
Wie meinst du?
Also du meinst, selbst die Grünen hätten das gar nicht so richtig begriffen, irgendwie, was ihr jetzt eigentlich wollt. Oder denkst du, dass das eine Frage des Begreifens nur war oder einfach eine Frage des Wollens? Also was wollen die Grünen politisch, dass es in Freiburg passiert? Wollen die Grünen eine Wagenburg?
Ja, ich denke, es ist ein bisschen beides so. Also es ist halt auch sehr schwierig, jetzt über die Grünen so allgemein als die Grünen zu urteilen, weil das halt damals auch sehr stark rauskam, dass da wirklich auch die Grünen in sich da auch gespalten sind. Ne? Also bei einem Teil der Grünen hat schon auch eine Ahnung, die wollen das auch nicht. Ne?
Wo würdest du nun die Ursachen sehen dafür, dass jetzt in der Zeit nicht so viel passiert ist? Sind es eher eigene Fehler, sagen Sie mal, oder stand da gar nicht die Absicht dahinter, da jetzt noch was groß zu machen, oder gibt es mehr so äußere Faktoren, dass vielleicht gesagt werden kann, wir haben uns so und so bemüht und haben die Gruppen angebaggert, aber die haben irgendwie nicht reagiert, keine Unterstützung kam von außen. Wo lag denn der Schwerpunkt der Versäumnisse?
Ja, ich glaube, so einfach kann man das nicht sagen. Also ich denke, es wirkt halt beides miteinander zusammen. Also ich glaube, wenn da mehr Chancen gewesen wären, wenn da wieder mehr Unterstützung gewesen wäre, dann hätten wir uns vielleicht nochmal zusammengerafft, so, ne? Also so ist halt schon, das ist halt ja dieser übliche Gruppenprozess abgelaufen, dann eben weil wir ja auch sehr, sehr unterschiedliche Leute sind, mit zum Teil auch sehr, sehr krass unterschiedlichen Weltanschauungen, dass das halt dann irgendwann aufgesplittert hat, dass da Konflikte, Streits waren, mit denen wir auch, muss man schon sagen, mit denen wir auch wirklich nicht gut mit umgegangen sind. Ne? Und dass es halt eben dazu kam, dass sich das so aufgeschaukelt hat, dass es halt zunehmend schwieriger wurde, dass man einfach nochmal wirklich alle gemeinsam sich so hinsetzen konnte. Ne?
Ich habe vorhin so ein paar Sachen aus dem Vergleich zitiert, den ihr also wahrscheinlich nicht handschriftlich unterschrieben habt, aber doch vor Gericht zugestimmt habt. Frage, war es jetzt im Nachhinein gesehen der richtige Weg, den Vergleich einzugehen, oder was hätte eine Ablehnung des Vergleichs bedeutet? War es dann nicht möglich, einen besseren Vergleich durchzusetzen oder gar ihn abzulehnen, weil er ja von vorne bis hinten nur die Interessen der Stadt berücksichtigt? Oder?
Ich denke, das ist... Ja, ich meine, das ist so eine Einschätzungssache. Ich denke, einen besseren Vergleich rauszuholen, das war nicht möglich. Wir haben ja wirklich gefeilscht bis aufs Letzte. Wir sind ja wirklich, also den Richter hat es ja damals schon völlig nervt, dass wir uns da wirklich auf gar nichts mehr dass wir uns erstmal auf gar nichts mehr einlassen wollte. Der Richter wollte das Ganze ja schon abbrechen. Also wir haben wirklich gefeilscht bis zum Letzten. Ne? Und ich meine, das Einzige, was damals, als es für uns darum ging, ob wir den Vergleich eingehen oder nicht, war ein Argument auf jeden Fall so, mit dem Vergleich kommt die Stadt aus der Verantwortung raus, Punkt, ist ja auch passiert. Ne? Und andererseits war ganz klar, der Druck von der Grüne ist da gewesen, hier, also entweder er geht den Vergleich ein oder wir ziehen unsere Power ab. Eine andere Möglichkeit hätten wir eigentlich gar nicht gehabt, als diesen Vergleich einzugehen. Es gab keine Alternative zu. Und also ich denke, wenn mir den Vergleich nicht eingegangen wäre, die Grüne hätte ihre Fürsprache da abgezogen für uns, ich denke, dann wäre wahrscheinlich auch eine Räumung ganz schnell ins Haus gestanden. Also ich denke, der Weg an sich war eigentlich schon der richtige. Nur ist ganz klar zu sehen, wir konnten aus der Zeit einfach nichts machen. Ne? Wir haben nach der Besetzung die Relax-Zeit gehabt, wir haben jetzt entspannt, wir haben geguckt, was die Leute so, wer da eigentlich alles so dabei ist, ne? Wir haben sie alle nie gekannt. Und dann ging so das Erkennen durch die Reihe, ja, das sind alles völlig verschiedene Menschen, ne? Und daraus hat sich so ein Sumpf entwickelt einfach, ne? Und aus diesem Sumpf sind wir nicht mehr rausgekommen, ne? Wir haben es nicht geschafft, also vernünftige, erwachsene Auseinandersetzungen zustande zu bringen, ne? Da war keine Annäherung mehr möglich, und ich denke, da liegt auch der Punkt, warum es jetzt auch so meinetwegen auch sang- und klanglos enden muss, ne? Ich denke, ein großer Punkt, es lag schon an uns. Und andererseits muss man aber auch ganz klar sehen, das, was wir wollen, ne, das ist eigentlich was recht Außergewöhnliches. Wir wollen einfach Gelände und irgendwas, was eben außergewöhnlich ist. Ne.
Ich habe hier jetzt für euch noch zwei Papiere, die ihr vielleicht schon kennt, vielleicht auch noch nicht. Es handelt sich dabei jetzt um einen Bebauungsplan, auf dem Modell gezeichnet ist, also ihr habt leicht verschiedene Modelle drauf, ein Modell gezeichnet ist, auf dem das Lehner Gebiet im Zinklern abgebildet ist, der rote Punkt zwischen der blauen Dreisam und dem blauen Mühlenbach, das ist die Wagenburg, dazwischen eben sind Häuser für etwa, sagen wir mal, 400 Wohneinheiten abgebildet. Der Bebauungsplan soll übrigens jetzt am Mittwoch, also morgen Mittag, im Bauausschuss diskutiert werden. Was fällt euch dazu ein? Ist es nicht toll, so eine Wohnraumdichte, dass so viele Leute da eine Wohnung jetzt haben können?
Ja, ich meine, soweit ich irgendwie weiß, ist es ja nicht nur, dass da, für mich wäre es irgendwie schon okay, wenn da wirklich Sozialwohnungen, billige Wohnungen, gute Wohnungen geschaffen werden, wäre es für mich auch okay, dass wir da weg müssten. So, ne? Aber so, ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt bei uns konkret auf dem Platz gebaut werden soll, aber da soll ja auch wieder Bürohäuser und Einkaufszentren und alles Übliche halt wieder hin. Ne? Und also, vor allem, was der Punkt ist, so, das wird ja, ich weiß jetzt nicht genau, das anscheinend wollen sie jetzt den Bauplan ziemlich vorantreiben, aber dass zumindest noch 2 Jahre der Platz leer steht, ne? Dass vor 2 Jahren da nicht viel passieren wird. Ne? Und das finde ich schon irgendwie schon krass. So. Dieser Platz ist eigentlich für uns total gut geeignet. Ne? Und dass wir jetzt einfach nur wegen irgendwelchen blöden parteilichen Staatsgesetzes-Hickhack da weg müssen. Ne?
Ja, ist das erschreckend, so ein Bild, der rote Punkt zwischen den lauter Flachbunkern mit 2, 3 Stockwerken, also ein künstlicher Stadtteil, der da wohl morgen im Bauausschuss diskutiert werden wird? Oder sagt ihr, na gut, viel Wohnraum ist ja auch okay?
Ich denke, das ist unheimlich schwierig, weil es ist ja so eine Tatsache, ist ja letztendlich, es gibt sehr viele Obdachlose hier in Freiburg. Ne? Also so laut Auskunft vom Amt sind es irgendwelche 2.500 ohne Dunkelziffer. Ne? Und ich denke, diese Menschen, die müssen schon irgendwie versorgt werden. Ne? Und ich meine, man kann ja nicht irgendwie sagen, die müssen jetzt irgendwie alle in einen Container oder sonst irgendwas. Ne? Also so erschreckend finde ich solche Expansionen eigentlich schon. Ne? Also wirklich erschreckend, so konforme Fassade und alles wirklich, man erschreckend schon. Ne? Aber ich denke, das ist eine Frage des Anspruchs, und ich denke, es gibt Menschen, die sind wahrscheinlich letztendlich auch froh, irgendwo in so einer Bude zu wohnen, einfach nur, um das ein Dach über dem Kopf hängt.
Ist vielleicht die Heftigkeit, mit der die Stadt reagiert hat auf euch, dass er euch unbedingt da weghaben wollte, vielleicht zurückzuführen auf ihre Planung, ganz einfach, dass sie von vornherein das im Kopf gehabt haben, gesagt, wir wollen hier einen Stadtteil haben, und je früher die Wagenburg weg ist, desto eher besteht überhaupt die Chance, dass er weggeht?
Nee, also irgendwie damals, als es so... Da, ich glaube, in dieser Vergleichsdiskussionszeit, also da hieß es noch, in 5 bis 6 Jahren wird mal bebaut. So, ne? Also das war damals noch eine sehr langfristige Sache. Ne? Ja, aber also ich glaube, das war nicht der Hauptgrund. Ne?
Vielleicht am Schluss noch so eine Einschätzungsfrage. Fühlt ihr euch als Wagenburg so ein bisschen von den Stadtstrategen auch völlig verarscht, überrumpelt, oder haltet ihr den Prozess, wie sowas vonstatten geht, so eine Vertreibung der Wagenburg für eine durchaus normale und vom System her akzeptable Verfahrensweise?
Nee, eigentlich überhaupt nicht. Also da sind wirklich viele Punkte, finde ich, die man dazu sagen kann. Also ich meine, was einmal so ganz allgemein zu sagen, ich finde es schon immer wieder dann frustrierend, ja, dass wir haben jetzt hier einen, ja, wir haben wirklich vielleicht eine andere Lebensform gewählt, ja, und dass wir mit auch so mit so absurden Argumenten, ja, dass das nicht zugelassen werden kann. Also finde ich irgendwie schon ein Armutszeugnis so für diese Gesellschaft, ja. Also weil wir tun echt niemandem was Böses, es wird niemand gestört durch uns und dieses Gelände wäre wirklich auf Jahre hinaus nicht benutzt worden, ja. Und dass das nicht sein kann, ja. Also finde ich wirklich ein Armutszeugnis so, ne? Und ja, und auch wie die Stadt damit umgegangen ist, so, also da finde ich, sieht man auch, also wo ich bei einigen Menschen da aus der Stadt so persönlich so einen Eindruck hatte, die haben vielleicht privat gar nichts gegen uns oder finden das vielleicht sogar gut, ja, und sind aber schon so in dieser Mühle drin da von irgendwelchen komischen Paragraphen und Partei und Machtikack und alles Mögliche, dass sie da gar nicht mehr so menschlich reagieren können, mit gesundem Menschenverstand, ja, und da sieht man, finde ich, auch mal wieder, wo unsere Gesellschaft gelandet ist, dass nicht mehr genau hingeguckt werden kann, was sind die überhaupt, ist das wirklich so ein Ding, wie die Stadt da zum Teil draus macht, so, ne, dass es wirklich alles in so einer Maschinerie schon abläuft, ne, und über uns hinweg gewalzt, ne.
Wird es von eurer Seite oder von Leuten, die in der Wagenburg Lehen waren, also im Zinklern, irgendwelche Öffentlichkeitstätigkeiten in nächster Zeit geben, zu erwarten sein?
Ja, es findet am Freitag bei uns ein Fest statt.
Ein öffentliches Fest.
Ein öffentliches Fest für Freunde der Wagenburg zum Abschied.
Und Freundinnen.
Freunde und Freundinnen, genau.
Wollt ihr noch was Bestimmtes sagen oder können wir es damit für heute mal Schluss lassen?
Also ich habe eigentlich nur so das Anliegen, dass diese ganze Leute, die sich da aus der Partei, die sich da wirklich so ein bisschen Mühe gegeben haben, wie zum Beispiel die Frau Quaitsch, die Frau Trietz, die Emily
Meyer,
ja, dass ich es eigentlich toll finde, dass die Leute sich eigentlich wenigstens privat noch ein bisschen für uns engagiert haben und dass ich bei den Leuten auch nicht so den Eindruck hätte, dass sie einfach nur so stur diese Schiene fahren.
Ja, finde ich auch nochmal sehr wichtig. Also bei all dem Frust, den es da mit der Stadt gab, also die waren immer wieder wohltuend so, ne? Also was für eine Power die auch hatten, sich für uns einzusetzen, auch wirklich zum Teil wirklich mit persönlichem Engagement. Und das fand ich schon, das war wirklich eine von diesen positiven Erfahrungen so. Ne?
Gut, ich danke für euch. Ja.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1992.
I'm a man torn in two. Wir beginnen mit ein paar aktuellen Meldungen über die Kämpfe in Südkurdistan bzw. an der türkischen Grenze. Das heißt, südlich von der Türkei beginnt der Irak und ein Teil des Iraks wurde nach dem Golfkrieg von kurdischen Peschmergas befreit. Und in diesen Kämpfen, in diesen Gebieten gibt es jetzt seit 14 Tagen andauernde Kämpfe zwischen Guerilla-Einheiten der PKK und irakisch-kurdischen Kampfverbänden der Demokratischen Partei Kurdistans und der Patriotischen Union Kurdistans. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite steht die PKK, die Arbeiterpartei Kurdistans, die einen Guerillakrieg gegen die Türkei führt. In die Kämpfe haben seit 3 Tagen auch türkische Bodentruppen eingegriffen. Die Luftwaffe hat von Anfang an auf Seiten der südkurdischen Verbände gegen die PKK Luftangriffe geflogen. Mittlerweile haben Bodentruppen an 6 Stellen die Grenze überschritten. Eingesetzt wird alles, was die türkische Armee durch NATO-Aufrüstung hat. Kampfbomber, Hubschrauber, Panzer und Artillerie. Bei dem Ort Bad Tufa soll nach einem Angriff mit Brandbomben durch die türkische Armee ein Waldstück von mehreren 100 Quadratkilometern brennen. Mit einem Großangriff auf die Gegend von Hakurk in der Nähe der iranischen Grenze, der gestern begann, versucht die türkische Armee offenbar, ihren viel schwächeren Gegner einen entscheidenden Schlag zuzufügen. Bei Hakurk befinden sich die stärksten Stellungen der PKK. Außerdem kann sich die PKK nach einem Fall von Hakurk praktisch nicht mehr zurückziehen. Die PKK ihrerseits hat die Wege zu ihren Lagern vermint. Hier rächt sich, dass die Türkei keine Minenräumgeräte in den Irak ließ. Nun sind offenbar einige dieser von Saddam in ungeheurer Zahl gelegten Minen von Kurden ausgegraben und an die PKK weitergegeben worden. Dementiert wurden von der PKK Meldungen, wonach der Iran sie mit Nachschub versorgt. Aus Solidarität mit der PKK haben die Bewohner der grenznahen Städte in Türkisch-Kurdistan den Grenzverkehr nach Irakisch-Kurdistan zum Erliegen gebracht. Irakisch-Kurdistan ist vor allem auf Lebensmitteltransporte aus der Türkei angewiesen. Es ist schwer von außen in diesem Krieg den Überblick zu behalten. Da kämpfen Milizen der beiden führenden südkurdischen Parteien gegen die kurdische PKK. Andererseits bedient sich auch die türkische Armee kurdischer Hilfstruppen, sogenannte Dorfschützer, 2 kurdischer Stämme stehen auf ihrer Seite. Die Motivation der Dorfschützer ist am einfachsten zu fassen. Gute Bezahlung, Abhängigkeit von ihren Grundherren, oft massiver staatlicher Zwang bringen sie dazu, auf türkischer Seite zu kämpfen. Von den irakischen Kurden wurden als Begründung zunächst der Druck der Türkei angeführt. Solange die PKK von unserem Boden aus kämpft, so wird argumentiert, solange bombardiert die Türkei unsere Dörfer und macht die Türkei Schwierigkeiten im Grenzhandel, von dem wir abhängen. Dieses Argument hat außerdem wurde auf eine allerdings nicht bewiesene Zusammenarbeit der PKK mit Saddam Hussein hingewiesen. Dieses Argument hat insbesondere in der Bevölkerung der PKK geschadet. Mittlerweile wird auch auf autoritäres Auftreten der PKK in der von ihr kontrollierten kurdischen Gebieten verwiesen. Es mag noch eine Reihe weiterer Gründe dafür geben, zum Beispiel wirtschaftlicher Art, die Südkurden dazu bringen, gegen die PKK vorzugehen. Man muss sich auch vor Augen führen, dass die Menschen unter enormem Druck stehen. Dieser Aufstand gegen Saddam, der war natürlich Hochverrat. Und es haben dabei Zehntausende von Kurden praktisch ihr Leben verwirkt, wenn Saddam wiederkommt. Und die Angst, dass wenn die Türkei das Mandat für die UNO-Truppen an der Grenze nicht verlängert, Saddam eines Tages wieder einmarschieren wird, ist groß.
Hast du jetzt verkürzt?
Thank you. Neben den völkerrechtswidrigen sogenannten grenzüberschreitenden Operationen des türkischen Heeres sind gerade in jüngster Zeit zahlreiche Angriffe der türkischen Armee auf Städte und Dörfer im türkisch besetzten Nordwestkurdistan erfolgt, bei denen der Einsatz deutscher Waffen eindeutig belegt ist. Die systematische Zerstörung der Stadt Schirnak in den Tagen nach dem 18. August ist dafür das bekannteste Beispiel. Eindeutig widerlegt ist die Behauptung des türkischen Staates, es habe einen Guerilla-Angriff der PKK auf Schirnak gegeben, gegen den die Armee zurückgeschlagen habe. Eindeutig bestätigt dagegen ist der Einsatz deutscher Waffen gegen zivile Ziele in der Stadt. Exemplarisch seien hier nochmals drei Berichte erwähnt. Lord Avebury, Vorsitzender des britischen Parlamentsausschusses für Menschenrechte, und Michael Feeney, Berater für Flüchtlingsfragen des britischen Kardinals Hume, legten nach einer Reise nach Schirnak und die umgebende Region Beweise vor, dass in Schirnak Wohnhäuser mit Granaten aus deutschen Leopardpanzern beschossen wurden. Die Sat.1-TV-Sendung Akut belegt am 23. September den gleichen Sachverhalt sowie den Einsatz von ehemaligen NVA-Schützenpanzern der Marke BTR-60 gegen Wohnhäuser, die aus der Bundesrepublik geliefert wurden. Medico International liegen Originalfotos vor, die den Einsatz deutscher Panzerfäuste des Typs RPG-7, ebenfalls aus ehemaligen NVA-Beständen, in Schirnak belegen. All dies ist der Bundesregierung, insbesondere dem Auswärtigen Amt, bekannt und wird von diesem konsequent ignoriert. Nach dem gleichen Muster wie Schirnak wurden in der Folge zahlreiche weitere kurdische Kleinstädte und Dörfer von der türkischen Armee angegriffen und mit einer Taktik der verbrannten Erde zerstört, die gesamte Botan-Region im Grenzgebiet zum Irak und Syrien wird systematisch entvölkert. Diese Entvölkerungsaktionen finden natürlich nicht erst seit neuestem statt, sie finden bereits seit Jahren statt, sind im Übrigen auch seit Jahren der Bundesregierung bekannt und die Waffenlieferungen werden unter Hinweis auf diese menschenverachtenden Aktionen der türkischen Armee auch schon seit Jahren kritisiert von verschiedenen Kräften, ohne dass das zur Kenntnis genommen wird. Aber gerade in jüngster Zeit muss davon gesprochen werden, dass die türkische Regierung und die türkische Armee zu einer Art endgültigen militärischen Lösung ihres Kurdenproblems, das heißt einer Vernichtung der PKK, auszuholen versuchen. Das letzte Beispiel einer solchen Aktion, die sich auch gegen die kurdische Zivilbevölkerung richtet in eindeutiger Weise, ist die zum Bezirk Diyarbakir gehörende Stadt Kulp mit etwa 10.000 Einwohnern. Die wurde am 3. Oktober von den staatlichen Streitkräften der Türkei mit Raketen und schweren Waffen unter Feuer genommen, Bei dem zweitägigen Beschuss kamen mehrere Menschen ums Leben. Circa 2000 Menschen flohen aus Kulp während einer Feuerpause und einer Aufhebung der Ausgangssperre von 1,5 Stunden. Also in diesen 1,5 Stunden haben dann 2000 Leute die Stadt verlassen müssen. Wenn nun in dieser Situation und angesichts der zuvor angeführten Tatsachen vom Bundessicherheitsrat in Bonn endgültig die Lieferung von 46 Phantomjägern und weiterem Kriegsgerät an die Türkei ab dem 2. November bekannt gegeben wird, kann das nur als offene Ermutigung für die türkischen Militärs verstanden werden, ihren völkermordartigen Krieg gegen das kurdische Volk fortzusetzen. Mehr noch, mit der erneuten Aufnahme von Waffenlieferungen an die Türkei begibt sich die Bundesrepublik faktisch in den Rang einer Kriegspartei gegen Kurdistan. Andreas Zumach hat dies in der Taz von gestern sehr zutreffend kommentiert, weshalb wir einen kurzen Auszug aus seinem Kommentar bringen wollen. Jetzt herrscht endlich Klarheit. Die zahlreichen Lügen und Versteckspiele Kinkels und anderer Bonner Politiker bezüglich der Interpretation von NATO-Vertrag und bilateralen Rüstungshilfeabkommen mit der Türkei bedarf es nicht mehr. Mit der am Wochenende bekannt gegebenen Lieferung von 48 Phantomaufklärungsflugzeugen stellt sich die Bundesregierung offiziell hinter die völkerrechtswidrigen Handlungen der Regierung in Ankara. Bevor wir jetzt fortfahren, wollen wir zu deren Illustration allerdings noch ein kurzes weiteres, jüngst bekannt gewordenes Beispiel des Vorgehens der türkischen Armee anführen.
Ja, jetzt ist es bei uns ein bisschen durcheinander gekommen. Ein weiteres Dokument für den Einsatz deutscher Waffengeschenke in diesem schmutzigen Krieg veröffentlichte die pro-kurdische Tageszeitung Özgür Gündem in ihrer Ausgabe vom 17. Oktober. Es sind 6 Bilder, die ein versteckter Fotograf am Rande eines Antigeria-Einsatzes bei dem Dorf Deir Menji in der Nähe der Stadt Cizre aufnehmen konnte. Es ist ein verwundeter Mann zu sehen, dessen Identität als Mesut Dündar festgestellt werden konnte. Soldaten treten zu dem Verwundeten und binden ihn an einen Radpanzer der Marke BRT-60, der von der BRD aus Beständen der ehemaligen NVA der Türkei geschenkt wurde. Mensch sieht weiter, wie der Verwundete über eine Piste weggeschleift wird. Auf dem letzten Bild ist die Leiche Mesut Dündars zu sehen, die im Dorf zur Schau gestellt wird. Mittlerweile hat der Innenminister Ismet Sezgin eine Untersuchung angeordnet. Der für die Gebiete im Ausnahmezustand, das heißt Kurdistan, zuständige Supergouverneur, war gezwungen, diese Ereignisse zuzugeben. Deutsche Diplomaten in Ankara haben versprochen, einen Bericht nach Bonn zu schicken. Man wird gespannt sein, ob daraus irgendwelche Reaktionen kommen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1992.
was geraten ist, weil ich schlicht und einfach einen Einsatz verpennt habe beim Vorlesen. Möchte jetzt doch noch mal kurz zu dem Taz-Kommentar von Andreas Zumach zurückkehren, weil da auch einige interessante Klarstellungen drin enthalten sind. Bonn hat damit, gemeint ist die Wiederaufnahme der Waffenlieferung durch die Lieferung der 46 Phantomjäger, endgültig auch offiziell die Haltung der türkischen Regierung übernommen, wonach von fremdem Territorium operierende sogenannte Terroristen eine äußere Bedrohung darstellen, gegen die grenzüberschreitende Militäroperationen gerechtfertigt sind und der Einsatz aller von NATO-Verbündeten gelieferten Waffen. Weiter unten sagt er, die Behauptung der Harthöhe, die Aufklärungsflugzeuge ließen sich nicht leicht, wie es heißt, zu Jagdbombern umrüsten, ist nicht nur falsch, sondern auch völlig belanglos. Auch Aufklärungsflugzeuge erfüllen eine wichtige Funktion bei militärischen Angriffsoperationen. Der Schritt der Bundesregierung schafft letzte Klarheit darüber, dass der Rücktritt von Verteidigungsminister Stoltenberg im Frühjahr wegen der vom Bundestag zeitweise untersagten Auslieferung einiger Panzer an Ankara nur ein Bauernopfer war zur Beruhigung der aufgebrachten Öffentlichkeit. Zumal schon damals die Lieferung der 48 Phantomflugzeuge in Form von Umrüstungsarbeiten konkret in Vorbereitung war. Entsprechende Beweise hierfür lagen im März auch der SPD vor. Die Oppositionspartei griff sie jedoch nicht auf, etwa um einen umfassenden Beschluss des Bundestages gegen alle Rüstungslieferungen an die Türkei herbeizuführen. Für einen derartigen Beschluss schien seinerzeit eine ausreichende Anzahl von FDP- und CDU-Stimmen durchaus möglich. Doch der SPD reichte der Rücktritt Stoltenbergs rechtzeitig vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Soweit der Kommentar der Tageszeitung. Es ist nun sicher erfreulich und notwendig, wenn jetzt der neue Beschluss von Waffenlieferungen in die Türkei nicht nur von Menschenrechtsorganisationen und den Grünen und der PDS, sondern auch aus der SPD-Bundestagsfraktion kritisiert wird und ein vollständiger Stopp der Militärhilfe an die Türkei gefordert wird. Wir denken aber, dass es auch dringend des Druckes von unten aus den fortschrittlichen Teilen der Bevölkerung bedarf und hoffen, mit einer breit angelegten Kampagne gegen die Lieferung der Phantomkriegsflugzeuge an die Türkei auch hier in Freiburg eine Mobilisierung gegen diese Beihilfe zu dem völkermordähnlichen Vorgehen des Regimes in der Türkei zu erreichen. Erhebt sich natürlich die Frage, was geht uns das hier in Freiburg an? Ein Teil der Kriegsflugzeuge vom Typ Phantom RF-4E, die nun an die Türkei geliefert werden, sollen vom ab 1993 aufgelösten sogenannten Aufklärungsgeschwader Immelmann in Bremgarten bei Bad Krozingen abgezogen werden. Der Rest soll aus Leck in Nordfriesland abgezogen werden in die Türkei. Es kann mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass diese Phantomkriegsflugzeuge aus der Bundesrepublik, aus Bremgarten und Leck wiederum gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt werden. Um gegen die Militär- und Wirtschaftshilfe der Bundesrepublik an die Türkei hier vor Ort möglichst breiten Protest und Widerstand zu entwickeln, rufen das Rüstungs- und Informationsbüro Baden-Württemberg, RIB, die Türkei- und Kurdistan-Gruppe, die Kurdistan-Solidarität Freiburg sowie UnterstützerInnen der ERNK, der Europaorganisation, der PKK hier in dem Fall, zur Gründung einer Aktionseinheit am 22. Oktober, das ist am Donnerstag, im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 um 20 Uhr auf. Wenn wir internationale Solidarität ernst nehmen, müssen wir jetzt konsequent und energisch gegen die geplanten Lieferungen der Phantomkriegsflugzeuge aus Bremgarten an die Türkei Formen des Widerstands zu entwickeln. Um diese Problematik stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu tragen, stellen wir uns vor, verschiedene Informationsveranstaltungen zu diesem Thema vorzubereiten, eine oder mehrere Demonstrationen in Bremgarten durchzuführen. Es ist uns dabei klar, dass nur eine breite und aktive Beteiligung vieler fortschrittlicher gesellschaftlicher Gruppen und Kräfte die nötige Dynamik entfalten kann, um nicht von vornherein die Folgenlosigkeit solchen Protestes in Kauf zu nehmen. Schließlich, denken wir, ist es gerade in dieser Zeit des grassierenden rassistischen Terrors und der Ausbreitung eines dumpfen Nationalismus in immer größeren Teilen der Bevölkerung von großer Bedeutung, in der Öffentlichkeit auch die Zusammenhänge zwischen der Militär- und Wirtschaftspolitik der Bundesrepublik und der eskalierenden rassistischen Gewalt hier herauszuarbeiten. Wir meinen, dass gerade Türkei und Kurdistan dabei ein trauriges Paradebeispiel darstellen. Durch die von bundesdeutschen Waffen ausgehende Gewalt werden Menschen aus Kurdistan vertrieben und kommen auf ihrer Flucht bis in dieses Land, wo sie durch ausländerfeindliche Politik und den damit einhergehenden rassistischen Terror zum erneuten Male Opfer einer Gewalt zu werden drohen, die unmittelbar mit den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen der Bundesrepublik verbunden ist. Als Grundlage für die von uns angestrebte Kampagne schweben uns in etwa folgende Forderungen vor. Keine Lieferung der Phantomkriegsflugzeuge aus Bremgarten und Leck an die türkischen Militärs, stattdessen Verschrottung dieser Mordmaschinen. Sofortige Einstellung der Militär- und Wirtschaftshilfe der Bundesrepublik an das türkische Regime. Sofortige Aufhebung des Ausnahmezustandes in Kurdistan. Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts des kurdischen Volkes. Wir unterstützen das Anliegen, das kurdische Volk in einem Referendum selbstständig und frei über seine Zukunft entscheiden zu lassen. Unterstützt den Widerstand des kurdischen Volkes. Vielleicht nochmal ganz kurz Ort und Datum: am Donnerstag, den 22.10. im Radikaldemokratischen Zentrum in der Egonstraße 54 um 20 Uhr.
Ja, ich habe jetzt noch einen Veranstaltungshinweis, mit dem ich nochmal an den Anfang unseres etwas langen Beitrages da zurückkommen will. Und zwar ist der Kampf gegen die PKK in Südkurdistan keineswegs unumstritten. Es ist ja auch offensichtlich, dass die Peschmerga-Verbände, die tagelang keine Stellung der PKK eingenommen haben, nicht sehr freudig in diesen Krieg ziehen. Und es gibt auch Kräfte, die das nicht wollen. Eine davon ist, oder die bedeutende, ist die Partei der Werktätigen, Sahmet Keshan, die auch im südkurdischen Parlament vertreten ist. Und wir haben eine Veranstaltung mit einem Mitglied des Zentralkomitees der Partei der Werktätigen am 31. Oktober um 20 Uhr im Radikaldemokratischen Zentrum. Außerdem wird die Journalistin Lissy Schmidt über internationale Beziehungen und Südkurdistan sprechen. Ich glaube, das wird ganz interessant. Das war's.
Hier ist immer noch Radio Dreigland mit dem Info vom Dienstag. Den angekündigten Beitrag, die Reise nach Matai Venero, können wir heute leider nicht mehr unternehmen, wegen der Länge der beiden Beiträge. Wir kommen nach ein Stückchen Musik dann zu den weiteren Veranstaltungshinweisen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 20. Oktober 1992. Musik.
Ja, und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungshinweisen für heute Abend, ja, und morgen danach. Es gibt eine Ausstellung zum dualen System. Mit einer Ausstellung will das Landratsamt Breisgau Hochschwarzwald im Oktober und November zum Nachdenken über die Diskussion um duales System, gelben Sack und verpackungsvermeidendes Verhalten anregen. An zwei Orten im Landkreis ist die Präsentation rund um den Grünpunkt anzusehen. Diese Informationstafeln werden ergänzt durch Exponate der Ausstellung Abfallvermeidung im Haushalt, die vom BUND, Ortsgruppe Steinen, entwickelt wurden. Von der umfangreichen BUND-Ausstellung wurden besonders die Aspekte Verpackung und Mehrweg-Einweg für die Aktion ausgewählt. Den Auftakt für die Wanderschau macht Merzhausen. Die Ausstellung ist da zu sehen von gestern bis zum 25.10., danach in Breisach vom 26.10. bis 6.11. Die Ausstellung zum dualen System.
Theresienstadt, Auschwitz, Warschau, Dachau, drei Konzentrationslager und das ausgelöschte Ghetto der polnischen Hauptstadt sind das Thema eines Berichts mit Diskussionen von Max Mannheimer, selbst Überlebender und heute Vorsitzender der Lagergemeinschaft Dachau. Die Veranstaltung, zu der die israelische Gemeinde Freiburg und die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit gemeinsam einladen, findet am 21. Oktober, also morgen, Mittwoch um 20 Uhr im Gemeindesaal der israelischen Gemeinde Engelsstraße 1 statt.
Ja, und im gleichen Zusammenhang gewissermaßen noch einen anderen Veranstaltungshinweis. Die Ausstellung Schwestern, vergesst uns nicht, ist immer noch zu sehen, allerdings lediglich noch bis 31.10.92. Eine Ausstellung über Frauen im Konzentrationslager Moringen, Lichtenburg, Ravensbrück. Das Ganze ist zu sehen in Freiburg in der Stadtbibliothek am Münsterplatz 17, Montag bis Freitag 10 bis 18, Samstag 10 bis 13, Mittwoch und Montag nur für Frauen und Lesben. Und hier als Ergänzung am 20.10., das ist heute im Programm von Radio, im Programm auf 102,3 MHz, das Frauen- und Lesbenradio, Thema Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, Moringen und Lichtenberg heute Abend.